Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
In nicht mal 3 Wochen wollen wir unser Kreuz bei der Bundestagswahl machen. Und wir haben uns gedacht, wir schauen mal, was denn in den Wahlprogrammen drin ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich bin froh, dass wir eine kompetente und sympathische Kollegin gefunden haben, die das mit uns diskutieren will. Das ist Dr. Claudia Bogedan, ist Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung. Hallo Claudia.
Hallo Daniel.
Jetzt Hans-Böckler-Stiftung, vielleicht kannst du kurz sagen, was macht ihr?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, denn die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderwerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das klingt wahnsinnig technisch, ist aber am Ende dann doch ganz einfach. Wir sind die Gewerkschaft der Wir sind die Stiftung der Gewerkschaften, so rum, nicht die Gewerkschaft der Stiftung. Das wäre auch vielleicht mal eine Maßnahme. Die nehmen wir uns aber anders vor. Also wir sind die Stiftung der Gewerkschaften und organisieren eben mit 4 Forschungsinstituten Forschung, mit denen wir wissenschaftliche Daten rund um Arbeitswelt und Wirtschaft, Soziales und Mitbestimmung erheben. Wir beraten die Akteure der Mitbestimmung, das sind die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, aber vor allem auch die Arbeitnehmervertreterinnen in den Aufsichtsräten. Und wir sind das zweitgrößte Begabtenförderwerk in Deutschland und ermöglichen ganz vielen jungen Menschen, die aus Arbeiterfamilien kommen, den Weg ins Studium.
Also ihr vergibt Stipendien,
genau.
So muss man sagen, und gerade für oft ja für den zweiten Bildungsweg zum Beispiel, ich kenne viele Gewerkschafter, die im Betrieb aktiv waren, die gesagt haben, ich mache jetzt nochmal Abi nach oder ich kann direkt irgendwo auch ohne Abi studieren, und da gibt es eine Förderung. Die wird finanziert auch, weil die Arbeitnehmervertreter, wenn sie im Aufsichtsrat sind, die Kohle nicht behalten dürfen, sondern 90% so Pi mal Daumen bei euch dann abgeben.
Genau so ist es. Wir sind damit einmalig in der Welt. Die Art und Weise, wie wir uns finanzieren, macht uns tatsächlich unabhängig von öffentlicher Förderung, macht uns aber auch unabhängig von anderen Fördergebern. Und darüber sind wir sehr froh, dass die Arbeitnehmervertreterinnen in Aufsichtsräten, die ja die Interessen der Beschäftigten dort vertreten sollen, eben dieses Geld, was sie für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekommen, nicht in die eigene Tasche stecken, sondern tatsächlich uns überlassen, damit wir unsere Arbeit machen können. Und wir hoffen natürlich mit der Forschung, mit der wir machen, mit den Möglichkeiten, Zugänge zum Studium zu erhalten, aber eben auch mit unseren Beratungs- und Qualifizierungsangeboten für Aufsichtsräte, das dann auch ein Stück weit wieder zurückzugeben, dass wir insgesamt als Bewegung stark unterwegs sind und auf der Basis von Fakten für eine faire Arbeitswelt streiten können.
Und kleiner Exkurs, die IG Metall verfolgt das auch. Man muss das unterschreiben, dass man sich daran hält. Und es ist auch so, dass wenn man das Geld nicht abführt, dass dann auch Klage erhoben wird. Also es ist schon sehr, sehr streng und es werden da eben auch gute Sachen mitgemacht. Du bist aber auch jetzt in Berlin. Wir zeichnen hier digital auf. Ich sitze in Hamburg, du bist in Berlin. Gestern hattet ihr auch einen Empfang. Das war ja ein historischer Tag, weil gestern das erste Mal ein Beschluss, eine Mehrheit im Bundestag zustande gekommen ist mit Stimmen einer rechtsextremen Partei, der AfD. Das hat ja bei euch gestern sicherlich auch eine Rolle gespielt. Kannst du ein bisschen was über die Stimmung sagen, wie du sie da wahrgenommen hast?
Ja, ich glaube, dass wir Kolleginnen und Kollegen sehr gut wissen, was das vor dem Hintergrund unserer Geschichte, aber auch eben vor dem Wissen über die Gegensätze zwischen Arbeit und Kapital für eine weitreichende Bedeutung eben hat. Dieser Tag oder das, was wir gestern eben im Bundestag erleben mussten, ist tatsächlich ein Tabubruch und eine wirklich einschneidende Marke in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und tatsächlich haben wir gestern Abend unseren großen Neujahrsempfang gehabt. Das ist eigentlich eher der Moment, wo wir freundlich und fröhlich zusammenkommen. Und wir haben durchaus gemerkt, dass die Kolleginnen und Kollegen alle sehr angeschlagen waren über das, was wir den Tag über dort eben beobachten mussten. Wir hatten am gleichen Tag, ne, unmittelbar vor diesem Antrag der CDU, der dann mit den Stimmen der AfD und der FDP durchgekommen ist, auch noch die Feierstunde zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und das muss man schon dann mal sagen, wirklich auf sich wirken lassen. Denn unter den Opfern der Nazizeit waren ja auch viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Das heißt, wir wissen um die Gräuel, die das mit sich gebracht hat und wir wissen auch, wie die Anfänge waren. Also insofern, das war deutlich zu spüren, aber wir haben es gut gewendet, denn wir feiern in diesem Jahr den 150. Geburtstag von Hans Böckler. Und Hans Böckler hat ja genau eben gesagt, aus diesen Erfahrungen ziehen wir unsere Lehren und wir blicken nach vorne und das wollen wir eben auch tun. Und das haben wir gestern auch getan. Wir haben uns eingehakt, wir haben uns nochmal unserer gemeinsamen Ziele vergewissert, unserer gemeinsamen Wertegrundlage und so werden wir auch weiter kämpfen.
Also weiter auch für eine Demokratie, die eben die demokratische Mitte sozusagen in den Vordergrund stellt, wo wir auch schauen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Augenhöhe zu Lösungen kommen können. Auch die Frage von, dass wir eben als Gewerkschaften nicht nach Parteien oder Religionen uns aufteilen, sondern als Einheitsgewerkschaft auftreten. Das sind eben auch die Lehren aus der NS-Zeit. Und du sagst nach vorne für die Demokratie weiter streiten. Das bleibt richtig und wichtig. Aber wir wollen ja jetzt auch auf die Bundestagswahl schauen. Und da gucken wir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht drauf. Und meine Tochter kriegt ja jetzt ein Zeugnis. Von daher könnten wir ja auch mal ein bisschen gucken, welches Zeugnis würden wir denn auch gerade ihr mit dem wissenschaftlichen Blick ja diesem Wahlprogramm der demokratischen Parteien geben. Und ich will es an der Stelle auch deutlich sagen, wir werden uns nicht mit dem Wahlprogramm der AfD jetzt hier auseinandersetzen oder des BSW, weil das auch aus unserer Grund keine Parteien sind, mit die wir sozusagen wählen können. Und das ist eben auch sehr stark völkisch gedacht. Da ist auch ein Vielbereich rechtsextreme Gedanken, gerade bei AfD, wo wir sagen können, das ist auch keine Frage der innerlichen Auseinandersetzung. Oder seht ihr das anders?
Nein, also das ist ja das, was ich eben gesagt habe. In der Forschung haben wir ja sehr deutliche Hinweise darauf, dass zu Demokratie eben mehr gehört, als nur einmal alle 4 Jahre einen Wahlzettel abzugeben, sondern Demokratie lebt eben davon, dass wir bestimmte Grundsätze auch haben, wie wir miteinander umgehen. Und dazu gehört beispielsweise eben auch, dass Fakten eine Gültigkeit haben, dass Wissenschaft als eine Grundlage von politischem Handeln auch angesehen wird und genutzt wird und nicht weggeleugnet wird. Und wenn wir das Thema Klimagerechtigkeit uns angucken oder Klimawandel angucken, dann erleben wir ja, dass da doch die Parteien kräftig da an den Rändern unterwegs sind und wirklich Wissenschaft leugnen. Und damit können wir uns natürlich gar nicht auseinandersetzen, weil damit ist die Grundlage jeglicher Auseinandersetzung eben dahin. Man kann sich über Maßnahmen streiten, aber wenn man die Fakten wegleugnet, dann gibt es tatsächlich für eine Demokratie auch überhaupt gar keine Austauschbasis mehr. Ne? Dass man unterschiedliche Wertesetzungen hat, das ist normal in der Demokratie. Aber bislang war es tatsächlich so, dass ja auch alle demokratischen Parteien, und deshalb sprechen wir von den demokratischen Parteien, eben ein gemeinsames Wertegerüst geteilt haben. Und dann gibt es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Und auf dieser Basis war man aber jeweils in der Lage, miteinander im Gespräch zu sein, ne? Kompromisse auszuhandeln, gute Lösungen zu finden, unterschiedliche Interessensgegensätze versuchen aufzulösen, so wie ihr das als Gewerkschaften ja auch mit den Arbeitgebern macht, wenn ihr in Tarifverhandlungen seid. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Man setzt sich an den Tisch, aber mit einem gemeinsamen Verständnis, dass man insgesamt dafür Sorge tragen will, dass es dem Betrieb weiter gut gibt, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, dass man auf der Basis eben handelt. Und genauso ist es halt in der Politik eben auch. Es muss eine gemeinsame Grundlage geben und die sehen wir mit den extremen Rändern überhaupt nicht.
Kommen wir zur Notenvergabe, mit dem Blick auf das, was uns interessiert, Industrie, Sozialstaat, Familie, Migration, Bürokratieabbau, Schuldenbremse. Wir waren gerade schon bei der CDU, die führt in den Umfragen. Was würdest du denen aus Sicht der Gewerkschaften, der Arbeitnehmer für eine Note geben?
Das ist ja gar nicht so eine leichte Frage, ne?
Ja, wenn es leicht wäre, dann würde es einen anderen Podcast geben. Genau. Wir sind hier schon die harte Schule der Auseinandersetzung.
Ja, genau. Ne? Also LehrerInnen, die wissen das ja, dass eigentlich ne, so Noten immer sagen, ein bisschen unterkomplex sind. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Ich habe mir das überlegt, sagen, wie so ein Wahlomat zu funktionieren, ne? Zu sagen, man hat einerseits die verschiedenen Themen, guckt sich an, wie die Parteien da ihre Positionen in ihre Wahlprogramme geschrieben haben und andererseits geht es natürlich aus Arbeitnehmerinnenperspektive auch darum zu sagen, wir gewichten bestimmte Themen eben besonders. wenn man diese Themen eben besonders wertet, die für uns Arbeitnehmerinnen eben wichtig sind, dann geht es um die Arbeitsrechte, dann geht es aber auch um die Fragen, wie können unsere Beschäftigung eben erhalten bleiben, dann geht es um die Frage, wie können wir soziale Sicherheit haben. Und wenn man sich das anguckt, dann würde ich sagen, mit viel, viel Wohlwollen kann man der CDU vielleicht noch so ein Befriedigend geben, aber da ist schon viel Wohlwollen dabei, weil man tatsächlich sagen muss, in diesem Wahlprogramm finden sich sehr, sehr wenige Punkte. Und die Sprache ist eher eine, die in Richtung sehr liberaler, bis hin zu neoliberalen Vorstellung eben geht. Und das ist leider nicht das, was wir unter einer Sicherung von sozialen und Arbeitnehmerinnenrechten verstehen.
Das heißt, befriedigend, um so ein bisschen motivieren, würde die Lehrerin, der Lehrer jetzt sagen, ich will die Schülerin nochmal motivieren, daran festzuhalten, mehr für die Beschäftigten zu gucken. Genau. Deswegen eher das befriedigend dann?
Naja, das befriedigend ist so ein bisschen, ne, ich habe trotz gestern immer noch nicht meinen Glauben daran verloren, dass die CDU auch, wenn sie häufig immer schon verbal hart aufgetreten ist, doch eine Partei ist, die durchaus ja auch einen Arbeitnehmerinnenflügel eben hat, die durchaus was mit den Begriffen der sozialen Marktwirtschaft eben auch anfangen kann. Und dass es eben auch auf dieser Ebene ein Wertefundament gibt. Gegebenenfalls auch mit einer christlichen Haltung. Und dass auf dieser Basis womöglich auch bestimmte Aussagen im Wahlprogramm vielleicht nochmal anders zu sehen sind. Aber ich sagte ja mit Wohlwollen, ne?
Ja, ich habe ja nur versucht, das so ein bisschen in die Richtung zu schieben. Das ist ja auch, du hast ja recht, das ist ja alles. Ich finde es ja bei Noten in der Schule, kleiner Exkurs, ich finde ja die persönliche Beschreibung fördern wesentlich besser, als zu sagen, es gibt eine Kopfnote, aber das ist, glaube ich, noch eine zweite Debatte. Würdest du bei der Frage Schuldenbremse, das ist ja für uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ja wichtig, dass wir auch in die Zukunft investieren, uns nicht kaputt sparen, hast du ein Gefühl dafür, dass wir da auch nach der Wahl eine CDU finden, die da offener ist als das, was wir in den letzten Monaten auf Bundesebene, in den Ländern gibt es da ja viel Offenheit, aber gerade auf Bundesebene, dass es da Lockerungsübungen gibt?
Da bin ich tatsächlich felsenfest von überzeugt, dass das passieren wird. Mich treibt allerdings eher um, für was das Geld dann ausgegeben wird. Und tatsächlich ist ja die große Sorge mit Blick auf die geopolitische Lage, dass Trump, der sozusagen den Anteil der Verteidigungsausgaben jetzt ja nochmal hochgeschraubt hat und die Erwartungshaltung an Europa und die Länder eben der EU, dass wir tatsächlich in eine Auseinandersetzung kommen, dass eben unterschiedliche Ausgabearten dann gegeneinander ausgespielt werden. Und da könnte es dann, und je nachdem müssten wir dann auch sagen, muss man vielleicht doch nochmal sagen, ist das Befriedigen vielleicht dann doch eher ausreichend, ist tatsächlich zu befürchten, dass die äußere Sicherheit eben vor der sozialen Sicherheit dann auch sehr deutlich gewertet wird von der CDU.
Unser Ziel muss ja sein, aus Arbeitnehmersicht, dass eben die Mehrausgaben gerade in dem Bereich für Verteidigung oder Ähnliches eben nicht eingespart werden an anderer Stelle. Und da werden wir sehen, wie da die politische Auseinandersetzung geführt wird. Dir war es auch nochmal wichtig, über Bürokratieabbau zu reden. Mhm. Was siehst du da bei der CDU?
Ja, wir haben das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichten gesetzt. Sicherlich nicht so, dass wir jetzt sagen müssten, wir sind total für Bürokratie. Das wäre, glaube ich, die völlig falsche Ansage. Und deshalb halte ich das für so gefährlich, dass unter dem Stichwort Bürokratieabbau tatsächlich Dinge daherkommen, in denen auch ganz viele soziale und Arbeitnehmerinnenrechte drinstecken. Und es ist weniger im Programm drin, als dass in öffentlichen Auftritten jetzt sehr deutlich geworden ist, dass immer, wenn sie auf diesen Bürokratieabbau angesprochen werden, aus Kreisen der CDU eben zwei Punkte kommen. Das ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und es ist das Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Und Arbeitszeitflexibilisierung heißt dann für die CDU, es ist total egal, wie lange man an einem Tag arbeitet, reicht doch, was die EU reguliert hat mit der Wochenarbeitszeit. Dass das arbeitswissenschaftlich aber längst erwiesen ist, wie gefährlich das ist, wenn man überlange Arbeitszeiten hat und wie gegenteilig der Effekt ist, weil Fehler, Krankheiten und so weiter häufiger auftreten, wird komplett weggeleugnet. Und das ist eigentlich ja die Grundlage unseres gesamten Arbeits- und Sozialschutzes, dass es in Deutschland eben gesagt wird, das muss den arbeitswissenschaftlichen Grundlagen entsprechen. Und deshalb haben wir genau in Deutschland auch eine solche Arbeitszeitregulierung, die tatsächlich über die Regeln der EU hinausgeht.
Naja, und man muss ja auch deutlich sagen, die Tarifvertragsparteien sind ja auch frei, Arbeitszeitflexibilisierung nochmal für die Branche zu gestalten, für den Betrieb zu gestalten oder auch in dem Fall von, ja, gibt ja das super Beispiel, der Vater, der sich um das Kind kümmert und dann will er aber abends um 21 Uhr nochmal die E-Mails machen und so weiter und so fort. All das ist ja möglich, wenn man es im Tarifvertrag vernünftig regelt. Also eigentlich mehr Tarifbindung würde ja auch in der Frage der Arbeitszeitgestaltung ja passgenauer sein. Dafür müsste man aber auch viel mehr auch für Tarifverträge machen. Ist denn da auch was bei der CDU zu sehen?
Ja, da ist leider sehr viel Schweigen dann nur noch vorhanden. Ich glaube, das Wort Tarifvertrag kommt kein einziges Mal im Wahlprogramm der CDU vor.
Okay. Gut, also wir können das ja, also gibt wahrscheinlich das auch noch irgendwo als Hörbuch zum Runterladen. Wir werden das nicht tun. Wir gehen ein Stück weiter, nämlich zu der Frage, ich habe mal gedacht, wir gehen einfach nach den Umfrageergebnissen durch. Das wäre ja jetzt als zweites, wenn man dann die AfD ausklammert, die Sozialdemokraten. Welche Note würdest du mit dem Blick, was interessiert uns als Beschäftigte? Nochmal, da geht es um Sozialstaat, da geht es um Industrie, Bürokratie, Familie, Migration. Wo würdest du da wohlwollend oder kritisch die Note sehen?
Also ich würde der SPD tatsächlich einen Gut geben, weil viele der Punkte eben aufgegriffen sind, also Rentenniveau stabilisieren, Strompreisbremse, Industriestandorte und Beschäftigung eben erhalten. Das findet sich alles tatsächlich im Wahlprogramm der SPD wieder. Und wie ich aber eben bei der CDU sozusagen wohlwollend draufgeschlagen habe, bin ich tatsächlich mit Blick auf die SPD, müssen wir auch sagen, wir haben jetzt erlebt, ne, 4 Jahre, dass wir auch einen Koalitionsvertrag hatten, in dem durchaus einige der Forderungen auch aufgenommen worden sind, die Gewerkschaften im Vorfeld der letzten Bundestagswahl gestellt hatten. Viel davon ist nicht umgesetzt worden und das ist eben nicht nur dem vorzeitigen Ende dieser Bundesregierung geschuldet, sondern es ist eben halt auch dem Nichthandeln in der Zeit davor geschuldet gewesen. Deshalb bin ich tatsächlich relativ optimistisch, wenn man den Text liest, habe aber so einen kleinen, sagen, Minus-Nachschlag, weil natürlich auch der Nachweis erbracht werden muss, dass man die Kraft auf die Straße bringt, das dann auch tatsächlich umzusetzen und nach vorne zu priorisieren.
Also, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, naja, ich lese das gerne, aber mir fehlt ein bisschen mit dem Blick auf, was ist in den letzten 10, 12 Jahren passiert, dass es auch wirklich in die Umsetzung kommt.
Genau, also das ist tatsächlich, es fehlt einfach nochmal eine sehr klare Ansage, dass man es sagen, mit welchen Hebeln man jetzt in der Lage ist, die Dinge dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das muss man womöglich allen Parteien eben zugestehen, dass natürlich durch die vorgezogene Wahl dann natürlich jetzt auch viel mit heißer Nadel gestrickt worden ist. Vieles, was sicherlich konzeptionell noch hätte vorbereitet werden sollen bis September, ist eben genau nicht mehr so ausgearbeitet worden. Deshalb bleiben alle Parteien, glaube ich, im Moment auf der Ebene der Konzepte noch einiges an Antworten eben schuldig. Aber ich finde, man muss es eben in Einklang bringen, dazu sagen, da steht 100% oder zumindest, ne, 90% das auch drin, was wir durchaus fordern wollen, hat eben die kleine Schwäche, dass man eben auch belegen muss oder eine Vision dafür haben muss, wie man es in die Umsetzung bringen kann. Und die fehlt auch aus meiner Sicht im Moment noch ein bisschen auch in den mündlichen Auseinandersetzungen, die wir dann im Fernsehen so beobachten können.
Ja, und ich glaube auch, muss man ja auch so offen aussprechen, da gibt es eben auch viel Vertrauensverlust, weil natürlich auch da Enttäuschungen sind, weil wie du es ja beschrieben hast, dass die Wahlprogramme eher gut gelesen werden, aber dann eben die Enttäuschung da ist, dass dann in den Koalitionsverhandlungen, das sind dann auch immer Kompromisse zugestanden, auch wir müssen Kompromisse machen, wenn wir Tarifverträge, du hast darauf hingewiesen, man kann sich eben nicht immer durchsetzen, aber doch schon auch da auch in unseren Kreisen viel Enttäuschung eben da ist, dass man zu wenig von dem, was man gelesen hat, nachher im Regierungshandeln. Und ich glaube, nicht nur im Handeln, sondern ich glaube auch so ein bisschen in der Haltung vermisst hat. Und da muss die SPD eben auch eine Antwort finden, wie sie das Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube, da gibt es Ansätze, aber es gibt eben auch noch Zweifel und da muss man dann auch mit umgehen. Jetzt ist das ja eins der großen Themen, die uns ja auch immer bewegt, ist ja sozusagen Familie. Geht ein bisschen unter. Mich hat es nachdenklich gemacht, dass eine Kollegin mal sagte, ja, irgendwie alles das, was ich da lese, ist eigentlich kein Angebot für mich als jüngere Mutter oder Mutter mit jüngeren Kindern. Würdest du das teilen?
Ja, das teilen wir leider uneingeschränkt und können es auch mit unserer Forschung noch belegen. Also das eine ist, dass wir in der Forschung sehr stark sehen können, dass insbesondere Frauen mit Kindern, die wir in unseren Befragungen seit mehreren Jahren eben in der Panelbefragung haben, dass wir wirklich dramatische Rückmeldungen dazu haben, wie unzuverlässig eben die Kindertagesbetreuung ist, insbesondere im Kita-Bereich, und welche hohe Belastung und Stress das eben bei den Frauen verursacht, weil das natürlich Vereinbarkeit wirklich maximal erschwert. Das eine ist ja irgendwie überhaupt erstmal einen Kita-Platz zu bekommen, wenn sozusagen man jeden Morgen erstmal zittern muss, ob man nicht den Anruf bekommt, dass irgendwelche Ausfälle wieder sind, ne, und die Kita geschlossen ist, dann erhöht das natürlich den maximalen Stress und führt natürlich auch zu ganz großen Frustrationen, die sich natürlich auch dann in auch eine Haltung niederschlägt, die sozusagen sich gegen die etablierte Politik dann auch zu wenden droht. Und da, glaube ich, hat tatsächlich alle Parteien in den letzten Jahren über alle Ebenen hinweg, muss man sagen, da ist ja nicht der Bund auch in erster Verantwortung, aber da hat einfach keiner den nötigen Wumms besessen, erstens das Geld zur Verfügung zu stellen, als es noch da gewesen wäre und man es gebraucht hätte. Das hätte man eben nämlich schon vor 20 Jahren tun sollen, als man die Garantien ausgesprochen hat. Damals hat man noch darauf gesetzt, dass die Frauen doch das dann alles ja nicht so in Anspruch nehmen werden, weil es ja doch irgendwie immer noch schöner ist, wenn die Mütter diese Arbeit unentgeltlich zu Hause machen. Und das ist leider etwas, das merken wir überall noch. Das steckt leider in allen Strukturen nach wie vor drin. Das ist immer noch das Angenehme, die Notfalllösung für alles in Deutschland ist, Pflege, Kinderbetreuung, sollen es doch die Frauen unbezahlt zu Hause machen.
Ja, es gab ja da dieses Lied, die Mutti wird schon richten. Ja. Das, was einem zumindest in meinem Alter mit knapp 50 dann so ein bisschen vorgeht. Aber du sagst es bei allen Parteien.
Genau, nicht, die Unterarbeit, die Antwort.
Entschuldigung, also sag.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber es ist mir so eine wirklich Herzensanliegen, weil die haben ja alle Rezepte in ihren Wahlprogrammen drin und in ganz unterschiedliche Richtungen und alle behaupten, dass damit sozusagen Heil und Segen für die Familie gebracht wird. Und wir sagen aber, dass wir auf dem, was wir wissenschaftlich wissen, erforscht haben, was wir wissen, wie der Stand überhaupt des Ausbaus der Kindertagesbetreuung ist, was wir wissen, was der Ausbau des Standes der Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ist, nichts wird dazu beitragen, die Personengruppe, über die du eingangs in deiner Frage gesprochen hast, nämlich jüngere Frauen mit Kindern, in eine Lage zu versetzen, dass die stressfrei, entspannt Arbeit und Privatleben miteinander verbinden können. Und das, finde ich, ist keine Gesellschaftsvision, die wir uns in einem reichen Industrieland leisten sollten.
Ja, ich glaube, da ist auch, wenn man ganzheitlich aufblickt, natürlich auch ein paar Sachen, die miteinander zusammenkommen. Ich frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Aber auf der anderen Seite, wenn ich höre, nach dem Motto, alle sollen länger arbeiten, und diese Frage von, wir würden ja zu wenig arbeiten, und man dann aus dem Blick verliert, dass eben viele Teilzeitbeschäftigte sind, die eigentlich viel länger arbeiten würden, aber aus der beschriebenen Situation von dir einfach gar nicht in der Lage sind, wo man sagt, naja, wenn man das eine lösen würde oder lösen, Schritte in die richtige Richtung, lösen ist ja was, dann hätte man auch Teillösungen an anderer Stelle. Aber zurück zur SPD. Wo sagst du nochmal, was hat dich jetzt, wie du das Wahlprogramm gelesen hast, positiv oder negativ eigentlich so überrascht?
Also bei der SPD ist einfach ganz deutlich, ne, das Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland eben drin. Es sind Hinweise zum Thema Strompreisbremse drin, was ich nach wie vor für eine der wichtigsten Stellschrauben eben auch halte, um gerade jetzt den energieintensiven Industrien auch eine Brücke zu bauen, bis man die neuen nachhaltigen Technologien eben auch entsprechend aufgebaut und an den Start gebracht hat. Sie haben ein klares Bekenntnis eben zur Lockerung der Schuldenbremse drin, eine Garantie, das Rentenniveau zu halten. Das findet sich bei den Grünen im Übrigen auch so. Und das sind natürlich sehr klare Ansagen, an denen man natürlich auch nachher wirklich hart sich messen lassen kann, weil man sagen kann, ja oder nein, ist das eingehalten. worden. Und aber in der Grundsatz trifft das ja im Kern auch viele der Punkte, die wir oder die ihr als IG Metall beispielsweise ja auch in eure Wahlforderungen reingeschrieben habt.
Genau, wer die nachlesen will, igmetall.de, da findet man die 8 Punkte zur Bundestagswahl und auch unsere 11 Punkte zum Thema Industrie sichern, Deutschland als Industrieland erhalten und auch die Einladung zum 15. März, weil wenn die Koalition gebildet werden muss nach der Wahl, wollen wir mal einen großen Aktionstag machen, weil egal wer regiert, Demokratie hört eben nicht nur mit der Wahl auf, sondern wir werden sozusagen uns weiter einmischen und am 15. März mit vielen Tausenden von Kollegen für eine gute Politik weiter Druck machen. Lass uns nochmal gucken, die Grünen. Ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden rede, die sind ganz schön unter Druck. Aber bevor wir da in die Details gehen, welche Note würdest du denen geben? Wie gesagt, immer mit dem Blick auf, was interessiert uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Was habt ihr wissenschaftlich da euch angeschaut? Industrie, Sozialstaat, Familie, Bürokratie, Migration, Schuldenbremse. Also nicht nach Lust und Laune, sondern schon unter diesem Blick, was ist im Wahlprogramm unter diesen Themen für uns drin bei den Grünen?
Also tatsächlich ist es so, dass man auch den Grünen ein Gut geben muss, weil sie an vielen der Punkte, über die wir gerade schon gesprochen haben, gleiche oder ähnliche Forderungen wie die SPD in ihrem Wahlprogramm eben aufgestellt haben. Auch dort gibt es eben Hinweise auf die Lockerung der Schuldenbremse. Auch dort gibt es Hinweise darauf, einen Industriestrompreis zu machen. Auch dort gibt es ein ganz klares Bekenntnis eben, die ökologischen Ziele und die sozialen Ziele miteinander zu vereinen und tatsächlich den Klimaschutz mit sozialen Kriterien, aber auch eben den Erhalt des Wirtschaftsstandortes zu verbinden. Die Grünen haben tatsächlich ja dadurch das Problem, dass ihnen teilweise aus ihrer eigenen Klientel deshalb der Vorwurf gemacht wird, zu wirtschaftsfreundlich zu sein. Ich lese das nicht so. Ich lese das tatsächlich eher mit einer Handschrift einer Freundlichkeit gegenüber der Beschäftigten. Den Beschäftigten, also dass die Grünen verstanden haben, dass sagen, wenn sie der Klimawandel aufgehalten werden soll, und das ist natürlich eine der Kern sozusagen Identitäten der Grünen Partei, dann geht das eben nicht gegen die sozialen Interessen, sondern nur mit den sozialen Interessen. Und ich glaube, das ist der aus meiner Sicht Lernprozess, den man deutlich eben auch erkennen kann in dem Wahlprogramm der Grünen und meiner Wahrnehmung eben auch in dem Auftreten jetzt hier im Wahlkampf, das sich doch nochmal deutlich unterscheidet von dem Auftreten von vor 4 Jahren oder 3,5.
Also tatsächlich so gelernt zu haben, man muss das mit den Beschäftigten und ihren Interessen gemeinsam denken. Man kann nicht einfach, bleibt man jetzt dabei, zum Beispiel, du sagtest energieintensive Unternehmen. In manchen Debatten mit Grünen ist es ja so wahrgenommen worden, na gut, dann fällt eben alte Industrie weg, es wird schon was Neues kommen oder so, dass das jetzt da nicht mehr die Mehrheitsmeinung ist oder dass man sehr herausstellt, dass man da schon auch jetzt verstanden hat, dass das so jetzt auch nicht funktionieren kann, weil ansonsten das den sozialen Frieden im Land sozusagen riskieren würde.
So nehme ich das zumindest aus den Ausführungen jetzt auch in Wahlkampfauftritten raus. Es ist tatsächlich allerdings auch so, dass man merkt, dass das, sage ich jetzt mal, was für uns relativ klar ist als GewerkschafterInnen, dass sozusagen dieser Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit eben auch einer ist, der miteinander versöhnt werden muss. Das ist tatsächlich die Dimension, wo man sehr deutlich merkt, da haben eben die Grünen eine ganz andere, sagen Herkunft, eine ganz andere Geschichte. Also das ist der Unterschied dann sicherlich, den man dann zwischen dem SPD-Programm und dem grünen Wahlprogramm, auch wenn die so auf der konkreten Forderungsebene wirklich sehr, sehr hohe Übereinstimmung haben, im sprachlichen Duktus merkt man dann doch eben, dass es sozusagen auf diesem Wertefundament andere Interessensgegensätze gibt, die es eben zu vereinen gibt. Das ist eben bei den Grünen, würde ich sagen, die Ökologie und das Soziale, was das Programm versucht, während die SPD, glaube ich, da traditioneller unterwegs ist und eben klassisch noch diesen Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit da deutlich sieht.
Ich hätte es ja eben gesagt, dass in meinem Freundeskreis oder auch in Beobachtung hier, wenn ich beruflich an der Küste unterwegs bin, gibt es eben schon auch eine hohe Enttäuschung, teilweise Frustration und in manchen Bereichen ja auch eine Aggressivität tatsächlich ja auch, gegen die Grünen. Und ein Teil dessen ist tatsächlich, dass dieser Lerneffekt eben nicht da war. Ne? Dass in schwierigen Situationen eben gesagt worden ist, okay, wir verstehen das, wir packen mit an und es wird besser und es kommt eigentlich neue Sachen, weil Ökologie hat ja auch gerade an der Küste ja auch Beschäftigungschancen für die Zukunft. Das wurde dann aber nicht so weitergeführt, dass die Menschen das so wahrgenommen haben, dass das wirklich für sie auch eine Perspektive ist. Wenn ich jetzt an die Energiewende denke, Plattformbau, auch diese Frage von klaren Vorgaben, wenn man jetzt an die Frage von Windparks sieht, da geht es immer noch darum, wer das meiste Geld gibt und nicht die Frage, wer dafür sorgt, dass in der Wertschöpfung tatsächlich auch am meisten Arbeit und Standorte entstehen. Also die Grünen müssen, glaube ich, ähnlich wie die SPD schon auch diese Vertrauensfrage und diese Enttäuschung-Lücke, glaube ich, auch füllen.
Ja, und die Umsetzungsantwort, ne? Also das ist tatsächlich genau, the proof is in the pudding. Und wir haben uns tatsächlich auch als Hans-Böckler-Stiftung in den letzten Monaten immer wieder sehr intensiv strategisch damit auseinandergesetzt, wie wir mit diesem Regierungshandeln eben umgehen können, weil es natürlich auch für uns aus der Wissenschaft kommend, auf der Basis von Forschung argumentierend, eben sehr offensichtlich ist, dass bestimmte Punkte, die in Konzepten vorliegen, wo es Berechnungen zu gibt, die notwendig sind, also wo es eine sachliche Handlungsgrundlage eben schon gibt, wo es offensichtlich auch in den politischen Forderungen keinen Dissens, zumindest zwischen SPD und Grünen, gegeben hat und man trotzdem eben Stillstand, nichts tun oder womöglich manchmal auch sogar den gegenteiligen Effekt von dem gewünschten beobachten konnte. Ne? Und das, ne, das müssen wir erstmal so als Wissenschaftlerin so festhalten und aufschreiben. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, kann es nicht das Interesse eben auch von der Wissenschaftsorganisation sein, Politik in so einer Form eben auch bewerten oder sagen, runterreden zu müssen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Wie geht man damit um, dass man so widerstreitende Signale aus Politik bekommt? Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen ja auch so jetzt so mürbe gemacht haben, dass man ja ganz oft diesen Satz hört, ne? Wir wollen einfach nur, dass die aufhören zu streiten. So, und das ist eigentlich schade, weil eigentlich lebt ja eine Demokratie von einem guten Streit. Ne? Also das geht ja genau darum, dass man unterschiedliche Interessen hat. Deshalb haben wir eine parlamentarische Demokratie. Deshalb dürfen Bürgerinnen und Bürger eben ihre Interessen wählen. Und deshalb ist eben auch klar, dass man diese Interessen nicht eins zu eins umsetzen kann mit einer Basta-Politik oder einer Null-Kompromiss-Politik, sondern dass man einfach sich zusammensetzt und überlegt, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Interessen so zusammengebunden, dass für den größten Teil der Menschen dann das Beste bei rauskommt. Und dieser Anspruch, den sehe ich im Moment wirklich von allen Parteien nicht gut umgesetzt und nicht erfüllt. Und das, glaube ich, ist das eigentlich das wahre Zentrale, um das es gehen muss, dass man wieder Anschlussfähigkeit organisiert, dass man wieder dadurch Handlungsfähigkeit bekommt, weil es eben einfach nichts hilft, einfach nur Maximalforderungen zu postulieren. Und ich glaube, wenn wir gleich zum FDP-Wahlprogramm kommen, dann werden wir auch nochmal vieles verstehen.
Okay, das ist ja schon eine Einladung, weil wir waren ein bisschen mit dem Blick auf die letzten Jahre. Da hat die Ampel regiert. Die ist ja als Fortschrittskoalition gestartet. Ich persönlich muss sagen, ich habe da mit all den Schwierigkeiten, die man eben auch im politischen Geschäft haben kann, das schon auch als eine Chance, gerade unter dem, was du gesagt hast. Natürlich am schönsten ist, dass alle das genauso machen, wie ich es haben möchte. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Da müssen wir noch viel dran arbeiten. Und die Staatsform, wo das ist, dass nur einer entscheidet, ich glaube, das ist nicht gut, weil da ist man immer nur gut aufgehoben, wenn man nah am Diktator oder nah am Autokraten ist und eben nicht die Minderheit ist, die dann auf einmal keine Rolle mehr spielt oder die dann ja auch tatsächlich verfolgt wird oder noch schlimmere Sachen sozusagen passieren. Aber zurück zu der Frage Koalition. Wir wollen nach vorne gucken. FDP ist auch mit dem Wahlprogramm unterwegs. Wiederum, wir sagen nicht, was uns persönlich mehr oder weniger gefällt, sondern mit dem Blick auf Industrie, Sozialstaat, Familie, Bürokratie, Schuldenbremse, Migration. Wo würdest du die Note bei der FDP machen?
Also das ist tatsächlich eindeutig und ganz einfach. Für Gewerkschafterinnen kann dieses Wahlprogramm nur ungenügend sein.
Oh, das ist aber richtig.
Und da ist nicht nur Versetzung gefährdet, sondern da ist alles gefährdet. Denn die FDP ist die einzige Partei, die in ihrem Wahlprogramm fordert, das Streikrecht einzuschränken.
Und das wäre jetzt für dich schon auch der Punkt, ja, wo du sagst, und alles andere, jetzt könnte ich auch noch sagen, Mindestlohn auf 20 Euro hoch, Streikrecht einrichten, das ist eine Basis, die nicht mehr gilt.
Nein, da reden wir ja über, also faktisch werden sie es nie umsetzen können, ne, weil man dafür natürlich eine Verfassungsmehrheit dann eben auch im Bundestag eben benötigt. Aber allein diese Forderung aufzustellen, ist ein derartiger Generalangriff und Grundangriff auf alles, was uns wichtig ist, dass ehrlich gesagt dann dagegen, ob ich 48% Rentenniveau habe oder lieber in die private Kapitalgedeckte einzahlen soll als Politikthema, gewichte ich das so stark, dass ich sage, wer an das Streikrecht die Hand anlegt, da dürfen Gewerkschafterinnen niemals nie ihre Stimme für geben, weil damit entziehen wir uns wirklich jeglicher Grundlage von allem, was dafür Sorge trägt, dass wir überhaupt nur einigermaßen Augenhöhe haben, um in Verhandlungen treten zu können mit der Kapitalseite.
Hast du denn auch das Gefühl, dass die FDP jetzt mit der Erfahrung der Ampel hier für sich einfach entschieden hat, wir ziehen durch, das, was der Kern unserer Klientel, Parteibasis, wie auch immer will, das setzen wir in den Mittelpunkt. Und ich sage es mal, die Sozialliberalen, die es ja auch gab, dass die quasi sozusagen jetzt an den Rand gebracht worden sind, dass sie sich gar nicht wiederfinden?
Aus meiner Sicht müssen die sich gar nicht wiederfinden können. Ich kann
ich meine in deren Wahlprogramm.
Also, genau, ja, ich kann überhaupt nicht mehr verstehen. Also diese... es gab immer einen Platz für eine FDP im, sag ich mal, bundesrepublikanischen Parteienspektrum, und das war tatsächlich die Freiheitliche Partei zu sein. Das Verständnis der Freiheitlichen Partei ist aber jetzt mittlerweile das der Freiheitlichen Partei Österreichs, nämlich eine Nationalpartei zu sein, die nationale Interessen also überhaupt nicht mehr mit Bürgerrecht irgendwie vereint, sondern Bürgerrechte einschränken will. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, was der Kern dessen ist, was mit irgendetwas, was irgendwann mal FDP war, das aktuelle politische Handeln und dieses aktuelle vorliegende Wahlprogramm noch zu tun hat. Und ich glaube, wir müssen uns von allem verabschieden, was wir glauben, was die FDP mal war, sondern wir müssen, oder es könnte helfen, womöglich den Blick mal eben nach Österreich zu richten und gucken, was da die FPÖ ist, um zu verstehen, was da gerade passiert. Und es ist mir wirklich unverständlich, auch aus strategischer Position heraus, warum man versucht, eine andere Partei jetzt nachzumachen und sagen, die bessere Alice Weidel sein zu wollen. Also weil ja nicht nur gestern irgendwie die CDU mit der AfD gestimmt hat, sondern auch die FDP. Und das heißt, für mich ist sozusagen in dieser Gesamtkombination im Moment tatsächlich, wo ich ganz klar sage, diese FDP, die muss für alle Arbeitnehmerinnen einfach unwählbar sein, wie die AfD.
Okay. Hart, also mit der 6, wenn man da sozusagen ja auch klar bezeichnet, sozusagen, was das Wahlprogramm angeht. Ja, ich verstehe. Du, es geht ja nicht darum.
Aber wenn wir die Hand ans Streikrecht legen will, und warum schreiben die das in ihr Wahlprogramm rein? Hm. Das ist doch, also wenn dir jemand den Stinkefinger zeigt, und das tut jemand uns Gewerkschafterinnen an, wenn man das in ein Wahlprogramm schreibt, auch wenn man weiß, dass man mit seinen Promilleprozent überhaupt niemals jemals in die Nähe von irgendetwas in der Art kommt, dann ist es wirklich den Stinkefinger zu zeigen. Und ich brauche nicht jemanden, der mir den Stinkefinger zeigt.
Nein, nein, das ist ja auch, es gibt ja diesen bekannten Satz, durch den Kakao, durch den man gezogen wird, den soll man dann auch nicht selber noch trinken.
Das ist ein bisschen höflicher formuliert.
Ich kann da viel anfangen. Ich finde es sozusagen... wie gesagt, ich habe es ja versucht, mal zu sagen, mit diesem Punkt Fortschrittskoalition, weil ich glaube ja schon auch richtigerweise, du hast es auch gesagt, wir brauchen Demokratinnen, die miteinander arbeiten können. Ich glaube auch, dass man für viele Sichtweisen auf Politik einen guten Konsens finden kann. Der eine kommt eben aus der christlichen, vielleicht auch aus der Wirtschafts- gewerkschaftlichen Sicht zu einer anderen Lösung als ich, der vielleicht gewerkschaftlich drauf guckt. Und trotzdem ist ja das Salz in der Suppe da, dann eine gemeinsame Lösung zu finden, die für alle gemeinsam auch tragbar ist. So, ne? Für mich ist die FDP eben jetzt da ausgeschieden in den letzten Wochen und Monaten, weil die nur noch sozusagen dieses Entweder-Oder debattiert hat.
Genau.
Und damit auch in dieser Fortschrittskoalition ja tatsächlich aus meiner Sicht auch Demokratie schadend unterwegs war, weil damit natürlich der Streit, den du beobachtet hast und den du ja auch eben nochmal in Erinnerung hast, dadurch natürlich nochmal weiter verschärft wurde. Und wie gesagt, Streit ist richtig, gehört auch zu einer Demokratie dazu, aber das muss man natürlich auch auf einer gemeinsamen Basis machen. Und von daher kann ich da viel mit anfangen, aber es ist in unserer Noten, ne? Wir waren gerade bei einer guten oder wohlwollenden 3, mit 2 mit Umsetzungsfragen, 2 mit Umsetzungsfragen und jetzt kommt die 6. Ist schon sozusagen hart, aber es ist so, das Leben ist ja manchmal härter und ich glaube, eine gute liberale Partei würde uns gut tun.
Total.
Aber da müssen wir drüber diskutieren, was gut ist. Ne?
Genau.
Da haben wir eine andere Auffassung als die jetzt, die da gerade aktiv sind in der FDP.
Da hätte es auch ganz viele Punkte in der Fortschrittskoalition gegeben. Ne? Also ich sage mal Arbeitnehmerdatenschutz, das wäre doch ein wunderbares Feld gewesen, wo man gemeinsam hätte unterwegs sein können, aus einer wirklich ganz traditionellen liberalen Vorstellung heraus, ne? die Bürgerrechte, wo in den Vordergrund steht. Und wenn man Bürgerinnenrechte stärken will, dann ist man eben auch häufig ganz schnell bei Arbeitnehmerinnenrechte. Aber davon ist leider nichts mehr übrig geblieben. Also ich könnte jetzt alle Punkte nochmal durchgehen. Ne? Also wir finden im Prinzip kein Bekenntnis zur E-Mobilität. Der Mindestlohn soll abgeschafft werden. Rente nur noch irgendwie zu privaten Lasten. Schuldenbremse ist allen bekannt, wie die Haltung der FDP dazu ist. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sofort abschaffen. Arbeitszeit maximal eben flexibilisieren. Und zwar nur flexibilisieren für eine Seite, nämlich die Kapitalseite. Weitere soziale Rechte einschränken, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und dann wirklich einfach dieser Hammer als einzige Partei, die sich dazu äußert, dass das Streikrecht eingeschränkt werden muss.
Ich hätte das Gefühl, dass diese Forderung, das Streikrecht einzuschränken bei der Partei, die wir uns noch angucken wollen, auf gar keinen Fall auftauchen würde. Die würden wahrscheinlich eher sagen, was können wir noch ausbauen? Aber ich will den nicht vorgreifen. Wir haben die Linke noch gesagt, die wollen wir uns auch angucken. Auch bei denen ist klar, Industrie, Migration, Bürokratie, Sozialstaat, Familie, Schuldenbremse. Wenn wir unter den Gesichtspunkten auf die Partei Die Linke gucken, welche Gesamtnote würdest du da dem Wahlprogramm geben können wollen?
Da bin ich wieder so ein bisschen wie bei der SPD, in so ein bisschen auf der verbalen Ebene. Von den Forderungen her ist das tatsächlich zwischen 1 und 2, weil man sagen muss, man kann spüren, dass die verstehen, was die Konfliktfelder für Gewerkschafterinnen eben sind. Die Punkte werden eben auch glasklar benannt. Also man kann tatsächlich diesmal auch sehr, sehr stark sagen bei den Wahlprogrammen insgesamt merken, dass wir so eine Art Lagerkonstellation eben haben mit eben sehr hohen Übereinstimmungen, gerade bei unseren Themen zwischen Grünen, Linken und eben der SPD. Da gibt es dann in den Nuancen eben abweichende Punkte. Ich habe einen ganz großen Bauchschmerz, ne? Also so wie ich bei Grünen und SPD gesagt habe, die haben halt das Problem des Vertrauensverlustes. So haben die Linken tatsächlich das Problem, dass die Konzepte sehr dürftig sind, mit denen tatsächlich die dann doch zum Teil auch nochmal über das, was SPD und die Grünen in ihren Programmen drinstehen haben, an Forderungen eben hinausgeht und die durchaus auch hohe Kosten eben produzieren würden. Da ist mir tatsächlich nicht klar, dass angesichts wirklich dieser absolut angespannten Finanzlage, selbst wenn man Vermögensteuer eben einführt, selbst wenn man die Schuldenbremse eben lockert, da fehlt mir tatsächlich die Fantasie, wie man das eben dann auch entsprechend umsetzen möchte. Auch vor dem Hintergrund, dass für bestimmte Maßnahmen ja auch eben Fachkräfte und Menschen eben da sein müssen, die das dann auch konkret vor Ort in die Umsetzung bringen. Also wenn ich jetzt über Kita-Ausbau beispielsweise spreche, ne, oder Sicherung davon und da auch nur sozusagen noch für die Beschäftigten sozusagen die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ne, das ist sagen in dem Wahlprogramm da so enthalten, dann ist man wirklich in einer absoluten Dilemma-Frage, weil man das beide Ziele im Moment gar nicht miteinander vereinbaren kann.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, bist du der, hast du angefangen, aber hast die Note noch nicht gesagt.
Genau, also ich hätte sie so tatsächlich wie sagen, auch der SPD die Note gut gegeben, weil es eben auch dieses Aber so ein bisschen gibt. Weshalb ich davor zurückschrecke zu sagen, nur weil man auf dieser Forderungskatalogsebene sagt, hier da alle Forderungen von uns irgendwie erfüllt, gleich sehr gut. Da würde ich ein bisschen einen Warnhinweis geben, weil man ja auch Wahlprogramme insofern so lesen und verstehen muss, dass man sie natürlich auf so eine gewisse, sagen wir mal, Realitätscheck stellen muss und prüfen muss, ist das denn auch realistisch, dass das umgesetzt werden kann und welche Hinweise habe ich dafür, und da hätte ich es auch an der einen oder anderen Stelle einfach Zweifel, weil wir auch, ne, es geht um Mehrheitsfindung, es geht aber auch darum, die guten Konzepte zu haben, wie man tatsächlich die großen Herausforderungen jetzt auch umsetzt. Und da sind, das habe ich eingangs schon gesagt, die Wahlprogramme alle insgesamt natürlich sehr schwach noch aufgestellt. Ne? Da fehlen an vielen Stellen wirklich sagen, gute Konzepte, auf die man verweisen kann in der Umsetzung.
Naja, und der Punkt ist ja, dass die Linke auch ja, oder andersrum, es wird ja spannend zu sehen nach dem Prozess der Gründung des BSWs, wo ja auch ein Teil der linken Funktionärinnen und Funktionäre rübergegangen sind, ja zu schauen, ist die Linke denn auch kompromissfähig in der Frage von Regierungshandeln? Ne? Und wir haben ja hier im Norden Mecklenburg-Vorpommern, wo es eine rot-rote Regierung gibt. Mecklenburg-Vorpommern gab es das schon mal. Also da hatten wir schon auch ja auch eine linke Partei, Landesverband, die schon auch sagt, okay, wir sind auch bereit, in Regierungsverantwortung mitzugehen und wissen, dass auch unsere Regierungspartnerinnen und Partner eben auch ihre Themen haben. In Bremen haben wir Rot, Grün, Rot. Auch da gibt es eine Partei, Landesverband, die da sozusagen mitgestalten will. Das ist bundesweit bisher nicht so der Fall gewesen, sondern das war eher, wir sagen die richtigen Sachen. Aber mit der Umsetzung selber, da wollen wir uns nicht die Finger schmutzig machen, wenn wir dafür Kompromisse an anderer Stelle eingehen müssen. Und ich glaube, das ist jetzt bei den Linken tatsächlich auch so ein Thema. Kommen sie zu einer parlamentarischen Kraft, die eben auch nicht nur sagt, wir sagen die richtigen Sachen, sondern wollen vielleicht auch akzeptieren, dass wir gewisse Sachen umsetzen können, andere erstmal nicht. Und ich glaube, das ist jetzt, wie sagst du, the proof of the pudding. Also am Ende des Tages beweist sich das an der Stelle eben, wenn man tatsächlich mal in die Umsetzung kommen würde.
Ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, einer der wirklich großen Konflikte, die die Linkspartei natürlich mit sich auch austragen muss und die ja zuletzt eben auch zu einer massiven Schwächung beigetragen hat, weshalb man fast zynisch sagen kann, eigentlich muss sich dieser Frage gar nicht stellen, weil es jetzt keine wirklich realistische Option gibt, sozusagen zumindest auf Bundesebene sich diese Frage eben stellen zu müssen. Interessanterweise ist ja tatsächlich, dass man auf der Ebene eben der Bundesländer insgesamt ja sieht, dass die Koalitionen vielfältigst sozusagen sind, sehr bunt sind. Also wir haben fast alle Konstellationen, glaube ich, jetzt auf Länderebene entweder schon mal gehabt oder haben sie gerade. Und man stellt da ja eben fest, dass das, was wir eingangs postuliert haben, ne, dass es so wichtig ist, dass die demokratischen Parteien eben auch in der Lage sind, miteinander Politik zu machen, dass das offenbar dort viel, viel besser gelingt. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Hoffnungsschimmer, den wir an der Stelle vielleicht mal geben können, dass sagen die Mütter und Väter des Grundgesetzes oder die Mutter und die Väter des Grundgesetzes den Föderalismus auch aus den Erfahrungen der NS-Zeit als eine Stärkung der Demokratie erachtet haben, dass eben genau nicht alles zentral fokussiert ist. Und es könnte womöglich jetzt der Zeitpunkt sein, dass auch diejenigen, die durchaus föderalismuskritisch sind, so wie ich das immer war, im Moment sehen, dass das durchaus eben Vorteile hat, weil wir womöglich über die guten Bündnisse, die sagen Fähigkeit auf Landesebene noch im Gespräch zu bleiben, im Kreis der demokratischen Parteien, womöglich das stabilisieren kann, was wir gerade erleben, was auf Bundesebene völlig am Wegbrechen ist.
Claudia, vielen Dank für diesen wissenschaftlichen Blick. Wir haben es versucht, kommt gleich zum Abschluss nochmal, wenn uns die Hörerinnen und Hörer sagen, ob uns das gut gelungen ist. Aber es gibt einen Punkt, der dreht sich ja über alle Wahlprogramme und generell auch, finde ich, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, diese große Enttäuschung gegenüber Politik und auch über Demokratie. Und auch dieser Punkt, dein Motto, es ist ja egal, wo ich mein Kreuz mache oder so. Hast du da, du bist ja auch politisch interessiert und hast den Job ja nicht, weil du eine gute Geschäftsführerin bist, du bestimmt auch, kannst das alles
beurteilen. Ist, will ich wohl hoffen.
Politisch sozusagen, politischer Mensch. Aber was ist deine Antwort auf die Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich sagen, ach, weißt du, egal wen ich wähle, es ändert sich doch sowieso nichts.
Ich bin auch noch viel mehr und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung, meinen Job gut zu machen in der Hans-Böckler-Stiftung. Ich bin eine glühende Anhängerin von Demokratie. Und wenn man dieses Verständnis hat, dann kann es nie egal sein, wo ich mein Kreuz mache. Und dann kann es schon gar nicht egal sein, eben auch oder gar eine Option sein, nicht zur Wahl zu gehen. Sondern es ist immer wichtig, dass sozusagen der kleinste Teil, den wir an Mitwirkung haben, dass man den auch nicht noch preisgibt. Und ich würde auch ganz stark davon abraten, auch wenn ich den Frust wirklich bestens auch auf der ganz persönlichen Ebene nachvollziehen kann, ja, dass man über vieles wirklich unzufrieden sein kann, dass man ein bisschen ermüdet ist über immer wieder die gleichen Rituale, die man erlebt. Also wie gesagt, jedes Verständnis dafür. Aber die Reaktion, die muss man sich sehr gut überlegen, weil der Schaden, den nehmen wir alle. Und auch die Person, die meint, dass es total egal ist, wenn sie nicht wählen geht oder ihre Stimme irgendwelchen extremen Parteien eben überlässt. Auch gegen diese Menschen wird sich das am Ende richten. Und das ist, glaube ich, das, worum es diesmal geht, dass wir verstehen müssen, da steht gerade viel, viel mehr auf dem Spiel als nur die Frage, ob am Ende die eine Partei so und so viel Prozente mehr hat, sondern wir müssen tatsächlich wir haben es ja die letzten Tage auch gesehen, die Menschen gehen wieder auf die Straße, die Menschen zeigen, dass ihnen das wichtig ist und das ist genau der Weg. Wir müssen zeigen, wir sind die Mehrheit in diesem Land. Wir wollen ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, nämlich eins, in dem sozialer Frieden und wirtschaftliche Prosperität miteinander vereint werden, wo die nicht diese Ziele gegeneinander ausgespielt werden, wo wir gleichzeitig daran mitwirken können, dass Deutschland in einer friedlichen Weltordnung und diese drei Ziele, ja, die sind uns in all den vergangenen Jahrzehnten seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gelungen, miteinander zu vereinen. Und auch gelungen, weil wir starke Gewerkschaften hatten, die ihre Rolle in der Sozialpartnerschaft eingenommen haben. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen.
Klares Plädoyer, trotz aller Enttäuschung und vielleicht auch dieses, keine Partei erfüllt 100% von dem, was man selber als richtig empfindet oder als wichtig empfindet, wählen zu gehen. Dafür sagen wir Danke und es dürfen wir nie vergessen, in dieser Welt gibt es Menschen, die kämpfen dafür, wählen zu dürfen, die riskieren ihr Leben dafür und wollen eigentlich nur das, was wir jetzt am 23. Februar machen können, nämlich entscheiden, mitentscheiden, wer dieses Land, ihr Land regiert und das wegzuwerfen, indem man sagt, man geht nicht wählen oder man verschenkt seine Stimme an Extremisten, das können und sollten wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nicht akzeptieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit jedem und jeder reden, darüber zur Wahl zu gehen. Ich glaube auch, es ist richtig, viel mehr nochmal zu sagen, was ich wähle, damit auch ich da ein klares Signal setze, wie ich sehe, was ich möchte. Nicht als Partei, nicht als Gewerkschaft, nicht als Stiftung oder, sondern als Privatperson. Ich glaube, das überzeugt schon. Das, was wir teilweise erlebt haben, dass wir nicht drüber geredet haben, dass wir zu wenig auch über Parteien geredet haben, das holt uns vielleicht jetzt ein. Und wenn wir jetzt noch die nächsten Wochen dafür nutzen, dass viele Kolleginnen und Kollegen darüber reden, dass Wählen wichtig ist, vielleicht auch sagen, was sie wählen und dafür werben, warum sie das tun, dann überzeugt das ja auch vielleicht die, die im Moment gar nicht wählen gehen wollen oder die sagen, naja, eigentlich wähle ich einfach mal einen Denkzettel, weil das ist das, was wir nicht akzeptieren können. Es gibt ja da auch eine Kampagne AfD nie, wo man sagt, naja, eigentlich will ich nur einen Denkzettel verteilen und schwupps, auf einmal habe ich keine gute Rente mehr oder keinen sozialen Status mehr oder andere Themen. Also Augen auf, geht los, kämpft für unsere Demokratie, nicht nur, aber auch gerade am 23. Februar. Claudia, wir sagen danke. War eine schwierige Abgrenzung, weil wir natürlich politische Menschen sind, aber auf der anderen Seite haben wir auch klare Faktoren, nämlich die Frage, was ist wichtig für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus wissenschaftlicher und gewerkschaftlicher Sicht. Ich finde, das hast du ganz toll gemacht. Ob die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer das teilt, ob uns das gut gelungen ist, Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Wir sagen Danke nach Berlin. Bleibt fröhlich und gesund. Und das ist das Allerwichtigste. Gesund bleiben. Tschüss.
Vielen Dank auch.